Vielen Dank, Verena, für deine Einleitung vorhin. Das hat mir sehr aus der Seele gesprochen, dieses Gefühl, gerade bei diesem Thema, ja, dieses schlechte Gewissen irgendwie zu haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch sehr, sehr positiv, weil man dann wieder ein bisschen wachgerüttelt wird und überlegt, wow, was bedeutet mir Glaube eigentlich? Und was ist es für ein Privileg, hier zu sein? Wir dürfen feiern, wir dürfen Gottesdienst gemeinsam erleben, wir dürfen laut, fröhlich singen, wir dürfen zum Lüften die Fenster und Türen aufmachen, ohne Angst zu haben, dass uns Denunzianten draußen irgendwie verpfeifen oder das mitbekommen. Und für uns kann das gleich die Frage stellen, ja, wie gehst du denn Sonntagmorgen so los in den Gottesdienst? Mit welcher inneren Haltung freust du dich auf diese Zeit gemeinsam, auf dieses Privileg? Ist dir das bewusst oder ist es schon wieder so normal und so Alltag und so wöchentliche Routine? Freust du dich auf die Gemeinschaft mit anderen? Ich möchte diesen Tag heute zum Anlass nehmen und auch so ein paar Worte, Gedanken darüber teilen, was uns dieses Thema vielleicht auch lehren kann, was es für uns heute bringt und dafür vielleicht dann auch ein bisschen Schwung und Motivation über diese Gedanken ins Gebet mitzunehmen, was unser Gebet später für die verfolgten Geschwister nähren kann. Wenn uns das eines irgendwie klar werden sollte, dann auf jeden Fall das. Glaube, gemeinsam feiern, gemeinsam zu einem Leib zu gehören, das ist etwas unfassbar Wertvolles. Der Glaube ist wertvoll. Jesus, unser Herr, ist kostbar und wertvoll. Und Jesus ist so viel wert, dass es sich sogar lohnt, dafür alles zu riskieren. Für diesen Glauben, für diesen Jesus, auch sein eigenes Leben zu riskieren. Und das ist eine ganz große Frage, die der Tag auch an uns, an dich und mich heute stellt. Ich persönlich brauche diese Botschaft immer wieder. Ich brauche dieses Vorbild von Geschwistern, denen Glaube viel mehr kostet als mir. Denn ich kann was daraus lernen, denn ich glaube, dass nicht nur die Menschen in Nordkorea, Niger oder Myanmar in einer Gefahr leben, sondern ich glaube auch, dass ich in einer ganz großen Gefahr lebe. Auch ich bin im Glauben einer großen Gefahr ausgesetzt. Und ich glaube, du und ich, wir gemeinsam. Die Gefahr, die wir ausgesetzt sind, die lautet jetzt nicht irgendwie, dass die Polizei um die Ecke kommt, sondern die wird auf eine besondere Weise gefährlich, weil sie auch nicht so deutlich ist, nicht so laut, nicht so plakativ, nicht über Gewalt und Todesdrohungen. Ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass weil wir hier leben, weil es uns so gut geht, politisch, materiell, dass wir genau das vergessen, wie zentral und wie wertvoll und wie kostbar Glaube ist und immer sein sollte. Dass wir diesen Gedanken vergessen, dass Glaube so ein Stück weit normal wird, so ein Stück weit vielleicht nur Hobby wird. In dieser ganz großen Gefahr stehen auch wir mit unserem Glauben. Und da kann ich von Geschwistern lernen. Das rüttelt mich dann wieder wach und mein Gebet ist es, dass es uns alle ein bisschen wachrüttelt und dass wir auch mit einer ganz anderen Motivation und Elan vielleicht, nicht nur heute, aber besonders heute, für diese Geschwister einstehen. Ich lese uns ein paar Sätze aus der Apostelgeschichte dazu vor. Das ist gleich losgegangen, nachdem Jesus auferstanden war, in den Himmel aufgefahren war, seine Nachfolger hinausgeschickt hat in die Welt. Unmittelbar danach kam es bereits zu Verfolgung. Und wir haben es ganz unmittelbar danach zu tun, dass schon der erste Stephanus sterben muss, weil er sich zu diesem Christus bekannt hat. Und er wird gesteinigt, er wird ermordet. Und dann lesen wir diese wenigen Verse danach in der Apostelgeschichte nach der Ermordung. Da heißt es, Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 4. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. Drei Gedanken dazu, was ich auch an diesem Tag und was ich von verfolgten Geschwistern lernen darf, lernen soll. Und das Erste kommt vielleicht ein bisschen überraschend oder auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen hart. Aber ich lese in der Bibel, dass Anfeindungen, dass Verfolgung offensichtlich normal sind, offensichtlich zum Glauben dazugehört. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, aber ich komme zu diesem Schluss, wenn ich diese und andere Geschichten lese. Anfeindungen und Verfolgung sind offensichtlich selbstverständlich für den Leib Jesu, für seine Gemeinde. Und es sollte uns nicht überraschen. Wenn wir in unser Johannesevangelium dieses Jahr reinschauen, dann haben wir es immer wieder gesehen, Jesus selbst, der Herr, ist verfolgt worden. Immer wieder sollte er gefangen genommen werden. Durch Wunder ist er immer wieder entkommen bis zu dem genau richtigen, vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. Dem Passafest, da lässt Jesus es geschehen, er gibt sich freiwillig in Gefangenschaft. Als Jesus den Lazarus auferweckt, aus dem Grab herausruft, nach 3-4 Tagen, wo es heißt, ja, er riecht schon, zurück ins Leben ruft, da kommen viele Menschen zum Glauben, weil sie den auferweckten Lazarus sehen. Und das ist erstmal positiv, aber es kommen nicht nur Menschen zum Glauben, sondern es kommt zu Verfolgung. Es erfuhr nur eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Jetzt kann man ein bisschen gemein und deprimiert sagen, was hatte Lazarus von seiner Totenauferweckung? Was hatte er davon? Todesdrohung, Verfolgung. Er hatte offenbar nicht viele Vorteile genießen dürfen in seiner Auferstehung. Er hatte ja im doppelten Sinne irgendwie neues Leben gefunden, aber er geriet darin auch wieder um Jesu Willen in Verfolgung. Es zieht sich durch, allein schon, wenn wir nur das Johannesevangelium anschauen. Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus, gedenkt an das Wort, das ich euch zugesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Jesus ist komplett offen und ehrlich. Die Bibel verschweigt uns nichts. Es wird Verfolgung geben, es wird Schwierigkeiten um des Glaubens willen geben. Wenn uns der Glaube also etwas kostet, dann ist das normal. Und ich würde sogar noch ein bisschen provozierender sagen und so weit gehen, wenn dich dein Glaube nie etwas kostet, dann stimmt möglicherweise etwas nicht. Wenn dich dein Glaube nie etwas kostet, dann sollte dich das zum Nachdenken bringen. Denn ich glaube, es ist automatisch so, wenn Jesus an die erste Stelle im Leben gerückt wird, dann muss es irgendwo anders knallen. Dann muss es konsequenterweise irgendwo anders knallen. Dann hat die Jesus-Nachfolge vielleicht schmerzhafte Auswirkungen für dich auf persönliche Lebensthemen. Vielleicht ist es das Thema Beziehung, das Thema Partnerschaft in deinem Leben, wenn ich da was nach Jesus ausrichten will und anderes passt nicht dazu. Dann kostet mich das finanziell etwas, weil dann auch mein Geld dem Herrn gehört. Dann kann es mich auch meinen Karriereweg kosten. Ja, ich habe von einem Freund erfahren, der ihm sein Vorgesetzter, der hat erfahren, mein Freund ist Christ, dem Vorgesetzten hat es einfach nicht gepasst. Und immer klar, Beförderung wird erstmal so schnell nicht passieren. In dem Büro komme ich offenbar nicht weiter. Einer meiner Professoren in England hat immer wieder diese Geschichte erzählt, dass er als junger Student, erstes oder zweites Semester, ganz fröhlich von seinem Glauben erzählt hat. Und dann wurde er beiseite genommen von einem der Professoren in ein Büro geführt. Und in dem Büro saßen am Ende dann 4 Professoren, darunter 2 Nobelpreisträger. Und die haben diesen Studenten dann vor sich gesetzt und haben gesagt, pass auf, wenn du mit diesem Schwachsinn von dem Glauben nicht aufhörst, sondern ganz seriös deine akademische Laufbahn bestreitest, ja, da ging es um Mathematik, also ist jetzt noch nicht wirklich schlimm gewesen, dann können wir dir versprechen, du wirst keine akademische Karriere machen. Und die wollten ihm das Versprechen abnehmen, dass er damit aufhört. Er hat es nicht getan und er ist sich heute sehr sicher, dass ihn das lange Jahre seines Berufslebens, seines akademischen Weges gekostet hat, er ganz, ganz spät erst, unverhältnismäßig spät erst eine Professur bekommen hat und auch an einem College, das nicht das Renommee hatte wie andere. Aber er hat in diesem Glauben festgehalten, auch so etwas kostet. Es kostet mich vielleicht meine Ideen, meine Vorstellungen vom Leben. Es kostet unter Umständen sogar Familie, gerade dann, wenn Geschwister aus muslimischem Hintergrund zum Glauben kommen. Das ist nicht so einfach. Und es kann oftmals heißen, Abschied für immer von der Familie zu nehmen, weil man vielleicht verstoßen wird. Und wenn ich an solche Wege im Leben komme, kleine oder große Scheidewege im Leben, dann stellt auch Jesus uns heute immer wieder die Frage, vertraust du mir voll und ganz? Vertraust du mir voll und ganz mit allem, was du bist und hast? Jesus betet vor seiner Verhaftung im Gebet in Johannes 17 für uns. Er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Auch hier wieder komplett ehrlich. Wo man denken müsste, Jesus, was für harte Worte, aber er ist einfach nur ehrlich. Denn warum? Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist die Perspektive von Jesus auf dieses Thema. Sie gehören nicht mehr zur Welt, wir gehören nicht mehr zur Welt, sie gehören zum Himmelreich, aber sie bleiben noch in dieser Welt. Wir haben hier noch einen Auftrag, Jesus will noch viele Menschen erreichen. Er betet nicht, dass sie herausgenommen werden aus der Verfolgung, aber bewahrt werden vor dem Bösen und geheiligt werden im Wort der Wahrheit. Jesus ist ehrlich. Glaube ist so kostbar, dass er uns auch etwas kosten kann. Muss. Und das sehen wir an dem Leben von verfolgten Geschwistern. Und die Wahrheit von Jesus ist, dieses Leben ist nicht die Priorität. Es gibt ein Danach. Es geht um das Danach. Und wer zu Jesus gehört, der gehört mit seinem Leben nicht mehr den Maßstäben dieser Welt an. Anfeindungen, Verfolgung, ein Stück weit selbstverständlich. Was kostet mich mein Glaube? Zweiter Gedanke, Gott ist souverän über Verfolgung und Anfeindung. Ich habe einen kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte gelesen, dass diese Verfolgung sofort zur Zerstreuung geführt hatte. Und in diesen kurzen 4 Versen sehen wir schon auf wunderbare Art und Weise die Souveränität und die Macht Gottes über alles, was geschieht, auch über die Verfolgung. Da heißt es, an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Und da heißt es dann weiter, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. Jesus sagt hier nicht, dass Verfolgung oder das damit verbundene Leid irgendwie gut ist. Aber die Bibel zeigt, dass Anfeindung und Verfolgung, so schlimm sie auch sein können, niemals Gottes Souveränität, Gottes Macht, Gottes Pläne zerstören können. Gott kommt mit seinen Gläubigen und mit dieser Welt an sein Ziel. Wir sehen hier, das Wort wird weiter verkündigt, gerade durch die Verfolgung hindurch, gerade wegen dieser Verfolgung öffnet sich dieser Radius immer weiter. Es wird weitergetragen, weil Zerstreuung passiert. Man kann sogar sagen, Gott verwandelt das Böse von Verfolgung in was Gutes, nämlich in die Rettung von Menschen. Gott ist der große Verwandler. Er verwandelt Böses in Gutes. Wer im Gefängnis landet, der kann dort Mitgefangenen von Jesus erzählen, wo er sonst nicht hingekommen wäre. Wer Nachteil erleidet, der kann dadurch, wie er mit diesen Nachteilen umgeht, auf Jesus hinweisen und zeigen, ich lebe für etwas Größeres. Es lohnt sich, weil etwas Größeres auf mich wartet. Ich lebe für eine neue Welt. Ich lebe für das Königreich Jesu. Und hier heißt es ganz konkret, sie zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Und an diesem kleinen Nebensatz, finde ich, wird die ganze Souveränität und Allmacht Gottes so wunderbar deutlich. Denn ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, gibt Jesus seinen Jüngern nochmal den Auftrag oder die Verheißung, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Und jetzt kommt's. In Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Also die Kreise ziehen sich immer weiter. Und es ist auch die Struktur, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist. Und wir sehen die Erfüllung darin allein schon in der Verfolgung. Sie ziehen los, weil sie verfolgt sind. Sie müssen fliehen. Und das Evangelium geht weiter nach Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Gott ist souverän über die Weltgeschichte. Was Jesus verheißen hat, das wird wahr, trotz widriger Umstände, trotz Gefahr, trotz Verfolgung. Das Evangelium ist nicht aufzuhalten. Der Plan Gottes ist nicht aufzuhalten. Die Liebe Gottes ist nicht aufzuhalten. Und ich wünsche mir, dass durch unsere Gebete und die vielen Gebete, durch weltweite Gebetstreffen heute, dass diese Perspektive bei den Menschen, die jetzt deswegen im Gefängnis sitzen, die jetzt Angst haben, gerade heute Morgen, dass die das ganz tief erfahren und ganz tief wissen dürfen. Denn, das ist der letzte Gedanke, es gibt immer Hoffnung für jeden. Dieser kurze Text aus der Apostelgeschichte beginnt ja damit, dass der Paulus der Ermordung des Stephanus zugestimmt hat. Wir wissen, er hat sie überwacht, ja? Er hat auf die Kleidung derjenigen aufgepasst, die ihn da gerade steinigten, damit man besser Schwung holen kann vielleicht, hat man die großen Gewänder ausgezogen. Paulus hat sich hingestellt, hat deswegen drauf aufgepasst, hat das Ganze überwacht und ist dann losgezogen und hat die Gemeinde verwüstet, Menschen verschleppt, ins Gefängnis geworfen. Und von diesem Paulus wissen wir ja später, was aus ihm wurde. Der Christenverfolger wird zum verfolgten Christen. Eine 180-Grad-Wende. Und ich frage mich, ob die verfolgten Geschwister damals, die weggelaufen sind vor Paulus, ob sie für ihn gebetet haben. Habt ihr euch diesen Gedanken schon mal gestellt? In der Vorbereitung kam mir dieser Gedanke. Ich frage mich, ob die Menschen, die vor Paulus weggerannt sind, für ihn gebetet haben. Ich glaube, dass es einige getan haben, weil sie, glaube ich, diese Worte von Jesus im Herzen hatten und sich vielleicht sogar mit diesen Worten gegenseitig ermahnt haben. Da sagt Jesus, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und ich weiß nicht, wie oft du diese Verse aus der Bergpredigt schon gelesen hast. Ich weiß nicht, wie oft du sie intensiv durchdacht hast und dir überlegt hast, wo sind meine Feinde, was sind die Menschen, die ich vielleicht sogar hasse, wo ich weiß, sie hassen mich, die mich vielleicht sogar verachten, verfolgen. Und die Frage dann, liebst du sie? Nicht gefühlsmäßig, aber vom Willen her, weil Gott es uns aufträgt. Und zeigt sich diese Liebe dann dadurch vielleicht, dass du für sie betest und sie segnest. Und ich wäre gerne dabei gewesen, weil ich glaube, dass einige Gebete für Paulus gesprochen wurden. Ich glaube das einfach sehr, weil sie diese Worte von Jesus kannten. Und wir sehen durften, exemplarisch an diesem Paulus, was mit ihm passiert ist, wo der Christenverfolger zum verfolgten Christen wurde. Und ich möchte uns deswegen motivieren, wenn wir gleich gemeinsam beten, dass wir wirklich ehrgeizig beten, mutig beten und auch dafür beten und dieses Wort von Jesus ernst nehmen, für diese Politiker beten, die in ihren Ländern Christenverfolgung systematisiert haben, dass wir die Menschen segnen und für diese Menschen auch beten, die unsere Geschwister gerade misshandeln, verfolgen, ins Gefängnis werfen, vielleicht töten. Weil wir dann die Liebe Jesu ernst nehmen. Lasst uns dafür beten und lasst uns auch für die Menschen beten, die dieses Gebet heute nötig haben, unsere Geschwister. Und lasst uns vielleicht im Stillen, vielleicht auch im Laufe des Tages, im Laufe der nächsten Woche, auch für uns selbst beten. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Reflexionsfragen für dich mitgeben, in die neue Woche, vielleicht so als Vorschlag, wie du an diesem Thema für dich, für dein Glaubensleben weiterdenken kannst. Zum einen die Frage, vertraust du Jesus voll und ganz? Vertraust du ihm mit allem, was du bist und hast? Was ist dir der Glaube wert? Was ist dir Jesus wert? Wo bist du vielleicht Kompromisse eingegangen, weil es dich zu viel gekostet hätte? Wie kannst du mehr Gebet für verfolgte Geschwister in dein Gebetsleben einbauen? Und betest und segnest du Menschen, die dir Probleme machen? Lass mal die Folie noch ein paar Sekunden stehen und dann gehen wir die Gebetszeiten.